attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Das letzte Mal, als ich mit dem Tennispropheten Andreas Thürieu in Kitzbühel gesessen bin, Andes, war Sommer. Wir hatten eine Rechtsanwältin dabei, wenn du dich erinnern kannst, die uns erzählt hat, wie das ist bei Autounfällen, wer da aller das über immer die Polizei kommen muss, das immer anklagen. Jetzt ist Keut, aber wir sitzen trotzdem mit Blick auf den herrlichen Schwarzsee und er ist wirklich herrlich.
Der ist mehr als herrlich. Servus, lieber Jens, schönes neues Jahr zu Hause und natürlich dir auch. Ich bin ein bisschen sentimental geworden, weil ich auf dem Weg hierher überlegt habe, wie lang wir zwar uns schon kennen und mich gefreut habe, dass du mich damals gefragt hast und seither bringst du mich nicht mehr an in diesem wunderbaren...
Ja, ich probiere es Jahr für Jahr, aber es ist schwierig. Also dass du es vorhin gesagt hast, dass das 20 Jahre her sein muss, das ist es nicht, weil ich ja erst 2010 begonnen habe, aber es ist, wir kommen auf die...
Bald.
Also bald sind wir soweit.
Also wir sind auf einem guten Weg. Apropos Weg, wir könnten, wenn wir ganz gewieft werden, riskieren auch den Schwarzsee in der Mitte zu überqueren. Nicht wie Jesus, aber er ist doch weitgehend zugefroren.
Ich habe gestern ein paar Leute gesehen, die da drüber gegangen sind und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich mir das auch trauen soll. Also ich hätte junge Menschen, würde ich sagen, geht's drüber, wenn er weniger als 50 Kilo wiegt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich weiß es nicht. Ja. So, und während wir da auf den Schnee schauen, das ist wirklich herrlich, wird in Australien und in Neuseeland, ja auch in Auckland, schon wieder fleißig Tennis gespielt. Und es spielt auch wieder Nick Kyrgios. Und ich stehe diesem Herrn extrem ambivalent gegenüber, Andi, aber du zuerst mit deiner Einschätzung.
Also ambivalent, um gleich ein schlechtes Wortspiel anzubringen. Mir geht es ja ganz gleich. Aber es ist jetzt schon natürlich, es sind mehrere Aspekte, die es, glaube ich, zu besprechen gilt. Für mich kommt das ein bisschen ganz komisch rüber, dass so ein Mensch sich da sehr, sehr herauslehnt, wie clean er denn wäre und wie furchtbar doch andere Nummer 1 diesen Sport ruinieren. Also da bin ich ein bisschen ratlos und würde auch gerne deine Meinung dazu hören. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass natürlich das, finde ich, fürs gesamte Tennis trotzdem gut ist, dass der wieder zurückkommt. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, auch wenn wir sparsam sind, ein gemeinsames Ticket würden wir uns schon leisten, wenn man den irgendwo sehen kann, wo er auch was reißen könnte.
Okay, ja, sehen kann, ja, reißen könnte, sehe ich nicht beim großen Turnier. Dafür ist er einfach nicht fit genug. Lass uns anfangen mit dem, was du gesagt hast. Wenn er sagt, Sinner und Świątek für einen Tennissport, ich weiß gar nicht, welche Worte er gewählt hat, aber da muss man natürlich jetzt schon differenzieren. Ja? Also die Świątek, wenn es denn stimmt, nimmt sich ein Melatonin, das verunreinigt ist und das ist ja kein... Also ich habe noch nie Melatonin genommen, aber ich kenne viele Leute, die es tun, einfach damit sie schlafen können im Flugzeug. Und das ist ja kein Doping. Und er als moralische Instanz im Tennissport, da tue ich mir extrem schwer. Beim Sinner stößt mir immer noch sauer auf, dass es so lange gedauert hat. Bei der Świątek natürlich auch, dass es so lange gedauert hat, bis man draufgekommen ist, da war was. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Aber natürlich die beiden, dass Kyrgios den Stab über die beiden bricht, das finde ich nicht einmal spannend, sondern ein bisschen deppert.
Ja, da geht es mir ganz gleich, das habe ich auch so gemeint. Du hast das jetzt natürlich plakativer, treffender auch gesagt. Also ich finde, da wäre es einmal günstig gewesen, dass er sich nicht äußert, weil er muss...
Er äußert sich zu allem.
Ja, das ist eben das Phänomen daran. Und ich finde, wenn man das jetzt die letzten 1,5 Jahre oder die er gefühlt nicht gespielt hat, wo er auch kommentiert hat, ich habe mir da sehr viel anhören können, weil ich in der glücklichen Lage bin, also weltweit Sender zu empfangen. Und ich war zuerst war ich schockiert und dann fand ich es immer besser. Ja? Mhm. Wobei er da wirklich natürlich diesen Vorteil hat, ganz nah dabei zu sein. Was mich sehr, sehr stört, das ist Ärger als bei uns beiden, dass man halt genau merkt, wen mag der nicht. Dass er dem Djokovic hineingericht, bis dass er oben beim Kragen schon wieder rauslacht und so nett dieses gemeinsame Doppel war mit diesem knappen Erfolg über unseren übrigens
Tiroler.
Nachbarn von hier.
Erler. Gewinner von Kitzbühel, ja. Übrigens mit Andreas Mies gemeinsam.
Genau, ja. Genau. Also das ist jetzt, sind jetzt keine Niemands und das war ja ganz knapp im Match Steibrück, was ich mitbekommen habe. Aber ja, das ist eine ganz, ganz seltsame Erscheinung und gerade deswegen, glaube ich, auch faszinierend und halt quotenbringend.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieser eine Run in Wimbledon 2022, der natürlich auch dadurch begünstigt war, dass er das Halbfinale gegen Nadal überhaupt nicht hat spielen müssen. Ich glaube schon, dass er eine Chance gehabt hätte, weil Rafa halt nicht fit war. Aber okay, dann gewinnt Rafa das Viertelfinale gegen Fritz, kann im Halbfinale nicht spielen, er kommt ins Finale. Finde immer noch deppert, dass er dann zwingend ein rotes Kappel aufsetzen muss. Was für eine schwachsinnige Aktion. Ja, also komplett deppert, nur damit er da drei Leuten zu Hause zeigt, was er für ein Rebell ist. Mhm. Also ich glaube, er wird bei Grand-Slam-Turnieren, ich müsste mich sehr täuschen, nie mehr so weit kommen. Und aber wie du sagst, ein Ticket kaufen für ihn, es gibt nicht so viel, für den man sich ein Ticket kaufen würde.
Ja, und es ist halt auch immer, das ist ja wie eine tickende Zeitbombe, ja. Woran er sich reiben kann, das ist ja unglaublich. Eigentlich, wenn man ein bisschen ein professionelles Mindset hätte und versucht, sich zu fokussieren auf das, worum es da geht. Aber gleichzeitig ist genau das der Show-Effekt. Nicht? Und dann, er sucht sich ja Leute aus, die ihm halt nicht zur Nase stehen. Den einen fällt er an, auf gut Deutsch gesagt, und lässt ihn, möchte ihn vom Platz entfernen lassen, ohne irgendeinen Grund. Und die andere, irgendeine Hausfrau oder so, die fragt am Rat, wo er hinservieren soll, damit das Match, also das ist alles eh lieb und nett, aber es ist so strange, ich sag das, also ich weiß nicht. Trotzdem muss ich sagen, bei Gelegenheit, natürlich wird er, glaube ich, eine Wildcard kriegen zu Hause jetzt, ne? Das ist schon fix und dann schaue ich mir halt die eine Runde an oder die zwei, weil das natürlich für ihn ganz schlecht ist, wie du schon angeschnitten hast, aus konditioneller Hinsicht, diese möglichen Best-of-Five-Partien.
Er hat jetzt in Brisbane verloren gegen Giovanni Mpeci Pericard, dem ich nicht gern beim Tennisspielen zuschaue, weil es halt nichts ist, weil er keine Rückhand kann, weil er halt in einer Art und Weise von dem Aufschlag lebt, aber auf der anderen Seite muss man wieder sagen, mit so wenigen Mitteln, jetzt hat er heute in der Nacht der Mpeci Pericard gegen den Tiafoe auch gewonnen, steht jetzt im Viertelfinale, spielt gegen Menschik, den ich umso besser finde, auch wenn der natürlich auch jetzt kein Feingeist ist. Du nickst, wenn du sagst, dir gefällt das Tennis von Patchy auch nicht wahnsinnig.
Nein, natürlich nicht. Und wir kommen
Victor
aber,
Patchy, wenn du dich erinnern kannst, dessen Tennis hat mir gefallen.
Mir auch, ja. Übrigens, einer der ersten. Bursch übrigens, ja? Fescher Bursch hat da in Kitzbühel gespielt, hat gegen Björn Borg einmal Paris-Finale erreicht, was schon eine Sensation war, mit dem Gespür, wie du richtig sagst. Und das ist natürlich auch ein treffender Vergleich und wir sind gerade Zurückgetretene eingefallen, nämlich der Herr Ivo Karlovic und der Herr Isner, der zwar ein Behinder spielt, aber die auch nicht begnadet waren, was die Grundschläge betrifft und die halt nur vom Aufschlag gelebt haben. Und das sehe ich so wie du, also der ist, mag nett und lieb ausschauen und charismatisch finde ich ihn wenig, aber das ist natürlich furchtbar, wenn du so einen Gegner hast und der haut da die Asses ganze Sätze lang um die Ohren und dann kannst du nur hoffen, dass du halt einmal, ich habe das leider nicht gesehen, aber nachdem der Kyrgios nicht unähnlich ist, als selber als Aufschläger und sich das dreimal in der Tiebreak zuspitzt, dann war es halt ein Pech oder ein Glück, keine Ahnung, aber als richtigen Gradmesser sehe ich das nicht gegen richtige Tennisspieler.
Ja, es war halt interessant, weil du siehst, dass der Kyrgios dann doch der viel bessere Tennisspieler ist. Allein wie er beim Aufschlag variiert, dass eben nicht nur, also der Mpeci Pericard knallt er den zweiten gleich wie den ersten und wenn er kommt, dann, ja, sieht man halt wenig Licht, aber beim Kyrgios siehst du, der spielt dann einen Slice nach außen relativ langsam. Einmal auch von unten serviert und wenn der Ball im Spiel war, dann war der Mpeci Pericard fast hilflos, aber das war halt jetzt nicht so oft der Fall und dreimal Tiebreak. Okay, wenn ich heute gesehen habe, Andi, du warst gerade mit deinem bezaubernden Hund unterwegs, der dir folgt, als ob du ihn dazu erzogen hättest. Das ist wirklich beeindruckend, möchte ich sagen.
Na, wenigstens einer.
Aber während du unterwegs warst.
Einzige Follower.
Habe ich dem Djokovic zugeschaut, wie er zum 20. Mal im 20. Match gegen Gael Monfils gewonnen hat. Und ich muss schon sagen, wir haben bei Tennisnet das Jahr vorgetippt. Wer kommt unter die Top 10? Und ich habe Djokovic nur auf Platz 8 oder 7 gehabt, weil ich mir gedacht habe, einfach weil er nicht so viele Turniere spielen wird. Weil er sich's raussuchen wird und dann gewinnt er vielleicht die Australian Open nicht. Aber es war so stark, wie der heute gespielt hat, der teilweise die Rückhand, Longline, flach, schnell, bis an die Grundlinie. Okay, wie gesagt, gegen Monfils kannst du ihn aufwecken, kannst ihn hier auf den Schwarzsee stellen. Gewinnt er auch, aber es war extremely, servus, extremely beeindruckend. Das muss man schauen. Das war extrem beeindruckend, während uns hier der Konsumzwang auferlegt wird.
So ein Jagertee oder so kennt man schon.
Was erwartest du von dieser Konstellation mit Andy Murray, der ja eigentlich nur für die Australian Open einfliegt?
Ja, also das ist für mich, da muss man den Djokovic selber fragen. Völlig unerwartet und aus dem Nichts gekommen, ich glaube nicht nur für mich. Und das kann schon eine Verbindung sein, die vielleicht, wenn ich jetzt das Wort spirituell sage, möge man es mir nicht zu
streng auslegen.
Ganz genau, ich danke dir. Aber ein bisschen so, ein Zeitzeuge, ein langjähriger, ich glaube sogar gleichen Alters, vielleicht ist ein bisschen ein Unterschied, aber diese Generation und so, dass er sich da erhofft, irgendwie einen aus dieser goldenen Ära noch an seiner Seite, eine Art Becker-Effekt, der es damals war, so quasi, ich brauche einen, der mir halt diesen letzten Belief gibt. Und da sieht man, dass auch solche Leute, wo man immer glaubt, die sind doch so selbstbestimmt und so völlig von sich überzeugt, einfach jemanden brauchen an ihrer Seite in diesem Tourgeschehen, der sie halt moralisch unterstützt. Also das ist, finde ich, schon ein interessanter Aspekt. Spielerisch glaube ich nicht, dass da irgendwas viel Neues kommen wird, aber ich glaube schon, dass der Murray als Stratege einmalig war, auch angesichts seiner Möglichkeiten für einen absoluten Weltklasse-Spieler. So ähnlich wie die Hingis möchte ich es fast vergleichen vom Spielverständnis her, von der Spielintelligenz und so, und da könnte einiges noch kommen. Und generell möchte ich schon sagen, dass mir persönlich, du weißt, ich war auch immer, du hast das schöne Wort ambivalent gesagt, also von den Großen, dem Djokovic, noch am wenigsten zugetan. Und jetzt kommt halt der Effekt, vielleicht nicht nur bei mir, wollte ich jetzt gleich die Frage auch an dich dann weitergeben. Das ist dann doch jetzt sozusagen der letzte Mohikaner einer ganz, ganz großen Ära. Und wenn man schaut, wie wenig Turniere der überhaupt spielt, wie wenige Wettkämpfe der hat und wie er dann eben performt angesichts dessen, als wäre es jetzt, sagen wir, ein Club-Med-Leben, das der führt, was natürlich nicht so ist, weil er genug trainiert, aber diese Wettkampf-Challenge ja allen anderen fehlt und bei ihm spielt es wenig Rolle. Also für mich wird der immer faszinierender. Mit Lieben ist es immer so eine Sache. Ich meine, ich freue mich jetzt, wenn ich ihn sehe. Er reißt mich spielerisch noch immer nicht vom Sockel, was Schläge betrifft. Dieser Self-Belief ist mir fast unheimlich, hat es wenige gegeben, überhaupt in der Sportszene. Die paar Jahrzehnte, die ich da jetzt bewusst miterlebt habe, die also so wirklich von sich überzeugt sind und sich immer steigern, wenn es am engsten ist. Und wenn er das halt noch bringen kann, dann freue ich mich schon darauf, dass er jetzt diese Alcaraz-Sinner-Ära noch ein bisschen aufweicht vielleicht, wobei ich leider nicht mehr glaube, nicht mehr wirklich, dass der jetzt halt nur einen Titel hinzufügt, was schön wäre, angesichts dessen, dass er dann 25 hätte und auch die Margaret Court überholt hätte. Und jetzt die Frage, wie du das Ganze siehst.
Ich gönne ihm nach wie vor nicht den Dreck unter den Fingernägeln, aber wenn wir das Olympiafinale anschauen, das hat dann auch mein Herz erweicht dann irgendwie. Natürlich habe ich mit Alcaraz mitgehalten, weil ich neuerdings, Alcaraz ist mittlerweile derjenige, den ich am liebsten zuschaue. Es ist einfach, man weiß nie, was als nächstes kommt. Der hat auch diese Wettkampfhärte, das ist großartig. Aber bei Olympia habe ich gesagt, okay, dann soll das, dann bin ich okay damit, dass der Djokovic das gewinnt, weil du gemerkt hast, wie viel ihm das selbst bedeutet und das war so großartig. Ja, und ich bin mir jetzt gar nicht sicher bei den Australian Open, ob er wirklich so chancenlos ist. Man weiß ja nicht, okay, Sinner hat sich jetzt eine Pause genommen, spielt kein Turnier. Sie gehen ja in diesem Jahr eine Woche früher los, also geht er schon am 13. Jänner geht schon los. Ich bin gespannt. Und Alcaraz, so sehr ich ihn mittlerweile wirklich mag als Spieler, ich finde auch, dass er schon Charisma auch hat. Also du hast ja mit Oliver auch nach den US Open, ich weiß nicht, wer von euch beiden es gesagt hat, dass dieses Lächeln nach außen und dass das irgendwie eine Fassade ist, aber ich find's absolut okay, ja, wie er es macht und wie er sich präsentiert. Und ich höre immer dem Andy Roddick in letzter Zeit öfter zu, der ja ein kompletter Alcaraz-Fan ist. Aber Alcaraz, bin mir nicht sicher, ob der die Konstanz bringt. Ja? Und Sinner hat die Konstanz, aber ich glaube, dass Sinner gesperrt wird. Natürlich erst nach den Australian Open. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht eine gute Chance hat. Und ich bin mir halt auch nicht sicher, was mit Alexander Zverev ist. So, der jetzt, wo ich mir immer denke, der kann, der muss endlich einmal Grand Slam Turnier gewinnen, aber jetzt hat er gestern wieder nicht gespielt beim United Cup, was eine sowieso eine depperte Idee war, da überhaupt mitzuspielen, aber okay, er hat sich dafür entschieden, beschwert sich zwar über die zu kurze Pause, spielt aber dann einen völlig unnötigen United Cup. Warum? Weil es dort ein mächtiges Antrittsgeld gibt. Und jetzt spielt er aber nicht, weil er sagt, Bizepsprobleme. Das ist schon wieder das, was wir immer hatten bei Zverev in den letzten Jahren. Er hat ja kaum ein Grand Slam Turnier bestritten, wo nicht dann irgendwas körperlich war. Das ist schon wieder diese voreingebaute Entschuldigung, warum es dann vielleicht doch wieder was nicht wird. Und das irritiert mich ein bisschen.
Wenn ich jetzt gemein bin zu dir, wo es immer schlecht ist.
Nein, das soll gemein sein.
Aber wenn ich jetzt einen der mir persönlich grässlichsten Zeitgenossen aller Zeiten zitiere, den Herrn Oberhauser, der hat immer gesagt, das war nicht meine Frage. Und ich wollte dich eigentlich zu Djokovic.
Ja, ja, ne, Djokovic.
Du bist dann ein bisschen,
ich bin abgeschwufen.
Galoppiert.
Ja, ja, er kann gern seinen 100. Titel jetzt in Brisbane gewinnen, aber bitte kein Grand Slam Turnier mehr. Das ist meine. Mhm. Ich habe, Sinner Australian Open, Zverev French Open, Hubert Hurkacz Wimbledon und Zverev US Open getippt. Zwei Grand Slam Turniere Zverev im Jahr 2025.
Mhm. Wärst du Serbe, worüber, glaube ich, du nicht unglücklich bist, dass du es nicht bist.
Das ist korrekt.
Würdest du dann, so sagen wir, diese Legende Djokovic in dem Aspekt, den ich schon angeschnitten habe, als letzten Mohikaner vermissen irgendwann oder doch nicht?
Naja, Gegenfrage, gibt es dann überhaupt eine größere Legende im Sport in Serbien? Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, dass wenn ich Serbe wäre, würde ich den Djokovic feiern bis zu seinem letzten Ballwechsel im Mix-Doppel mit Jelena Jankovic, Gedächtnisturnier, keine Ahnung. Also ja, natürlich. Ja. Und ich glaube, ganz tief in mir drinnen ist es einfach bewundernswert, was er macht. So. Wie du sagst, dieser Spirit, mit dem er da rausgeht, das war ihm heute. Gut, das ist Monfils, aber es wurscht trotzdem. Der steht da dort und steht an der Grundlinie. Es ist fantastisch gewesen. Ich komme richtig in Schwärmen. Das spielt er gegen Rayleigh Opelka, auch jemand, der zurückgekommen ist und dem ich auch nicht beim Tennisspielen zuschauen mag.
Ja, ähnlich. Ja. Der war mal ganz, sagen wir mal, andersartig gekleidet, weswegen er gewisse Aufmerksamkeit geerntet hat.
Und ich finde den Bart auch stark am Ende des Tages.
Wollte ich gerade sagen. Das natürlich auch der Bart damals. Und das ist einer jener, da gibt es ein paar, und sie fallen mir nicht mehr ein, weil ich halt jetzt älter bin und Namen schnell vergesse, die da irgendwie ganz weit vorn waren, wo ich mir gedacht habe, wie kommt der da hin? Und wenn ich unfair bin, sage ich dann, genauso schnell nicht, der war eh 2, 3 Jahre oder was da ganz vorn. Ist er dann im Nirvana verschwunden? Wahrscheinlich war er verletzt, ich weiß, wirst du besser wissen.
Ja, ja, der hat da was an der Hüfte gehabt, wo er dann wirklich fast auch wie 1,5 Jahre nicht spielen kann.
Aber ist jetzt niemand, wo ich sage, also Gott sei Dank ist der wieder da, weil ich stehe auch nicht so auf Bärte persönlich. Ist jetzt auch kein Weihnachtsmann-Typ. Ich glaube, der ist größer als viele an. Vielleicht ist er jetzt überhaupt der Größte, den es noch gibt da vorne.
Ich überlege gerade einmal.
Weil der Isner ja dann doch in Pension gegangen ist. Aber sonst fällt mir nicht recht für ein, wofür ich ihn jetzt lobpreisen könnte.
Ja, das ist das Viertelfinale dort. Dann, was du nicht mitbekommen hast, vielleicht ist Lorenzo Musetti, hat sich seine Haare schneiden lassen, hat jetzt eine... Ich möchte sagen, kenische Kori-Frisur, also sehr, sehr solide, kurze Haare. Es war angeblich die Freundin. Der spielt in Hongkong, dann die Frauen spielen in Brisbane auch und spielen aber auch bei diesem United Cup. Holt dich diese United Cup in irgendeiner Art und Weise ab?
Ich bin noch immer geneigt, so wie es mir passiert, noch vom Fed Cup mein Leben lang zu reden, der das nicht mehr ist.
Dass du vom Hopman Cup sprichst.
Genau, so ist es, ja. Und frage mich, warum er den gekillt hat, wenn man dann den jetzt so wieder austragt, mit anderem Namen, an mehreren Orten zugegebenermaßen als nur in Perth, da quer über Australien. Aber ich kann dem schon was abgewinnen, weil ich das gern sehe. Und weil ich auch, wie du weißt, die Siegemund aus irgendeinem Grund einfach mag persönlich. Und weil die dort eben auch mehrheitlich über sich hinausgewachsen ist, auch in, ich glaube, dass die eine Teamspielerin ist, aber auch in diesem Mixteam eben eine große Freiheit hat, dass sie da mit dem Zverev und so weiter, und das merkst du einfach, Und ja, jetzt haben die Titelverteidiger dort verloren, wenn man vielleicht jetzt hineingeht. Also das Format ist ja für mich jetzt ganz ähnlich. Das war halt damals ein Showturnier dort, dieser Open Cup. Und ja, ich finde das ganz nett. Also ich finde auch das Mixed nett. Es ist, manchmal könntest du dann würfeln, natürlich, wer jetzt gewinnt. Und jetzt darfst du mir Nachhilfe geben, wenn du so lieb bist, wie denn die Deutschen sich da stessen haben. Ich habe keine Ahnung.
Nein, die haben sich insofern da stessen. Sie haben gegen Kasachstan gespielt, wo es klar war, dass Rybakina gegen Siegemund gewinnt. Wo es aber auch klar gewesen wäre, dass Zverev gegen Schewtschenko gewinnt, weil der Schewtschenko nicht gegen einen Spieler wie Zverev gewinnen kann, weil der keine Fehler macht. Mhm. Sondern jetzt hat der Zverev aber nicht gespielt, weil es ihm im Bizeps zwickt. Mhm. Und dann hat Daniel Masur, der sehr guter Tennisspieler ist, natürlich aber in der Tennisweltrangliste nur auf Platz 285 ist er eingesprungen für Zverev, hat den ersten Satz sogar gewonnen gegen Schewtschenko und dann aber 2-6, 2-6 verloren. Und dann, gut, wenn das halt papierformgemäß gewesen wäre, dann hätte man halt überlegt, wie spielt Deutschland im Doppel? Spielt Zverev mit Siegemund oder spielt Pütz mit Siegemund? Das ist übrigens eine Frage, die ich gerne mal jemandem stellen würde. Ist es für die Laura Siegemund, die sowohl im Einzel als auch im Doppel gut Tennis spielen kann, sehr gut Tennis spielen kann, spielt sie lieber mit einem Doppelexperten wie Tim Pütz oder spielt sie lieber jemand wie mit Alexander Zverev, der ja auch ordentlich, aber jetzt eben nicht sehr gut Doppel spielen kann? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, Zverev hat natürlich den Vorteil mit dem Aufschlag, aber vom reinen Doppelspielen ist Pütz ja natürlich viel besser, weil das ja seine Spezialität ist. Mhm. Und gewinnen werden es wahrscheinlich, das nur zum United Cup, die Amerikaner. Mhm. Die spielen mit Taylor Fritz und mit Coco Gauff. Das ist jetzt mein Tipp an diesem Donnerstagvormittag.
Mhm. Jetzt hast du auch einen Namen gesagt. Ich wollte nur ein wunderbares Wortspiel.
Bitte, also bitte.
Da bin ich jetzt schon so stolz, bevor ich es angebracht habe. Und zwar fehlt dem Herrn, wie hast du gesagt, wie heißt der deutsche Einzelspieler?
Daniel Masur.
Ja, genau, jetzt habe ich es wieder. Und dem fehlt das N zu einem echten Showman der Klasse des Herrn Bachrami.
Das ist korrekt. Übrigens, Daniel Masur wird der Wally genannt von seinen Freunden, eben nach dem großen australischen Tennisspieler Wally Masur. Mhm. Lass uns schließen on this note. Gibt es einen Spieler...
Einen Mitarbeiter oder
einen Mitarbeiter. Ja, genau. Also an wem wirst du dich 2025 am meisten erfreuen? Oder mit anderen Worten, gibt es irgendjemanden, von dem du sagst, okay, da möchte ich jetzt mehr sehen?
Das ist eine liebe Frage, Jens. Aber da du zuerst die Amerikaner angeschnitten hast und mich dieser Gedanke nicht loslässt, bitte. Beantworte ich jetzt genau das Gegenteil davon. Ich wärme in Fritz nicht warm. So gut der spielt, so wenn er Interviews gibt, es ist so, ich weiß es nicht, wie geht es dir mit dieser Erscheinung? Der ist ja jetzt wirklich schon ein Topstar.
Naja, gut, der US Open-Finalist, Nummer 4 der Welt. Er war zweimal in München die letzten zwei Jahre. Ich gehe davon aus, dass er dieses Jahr auch wiederkommt, ist er 500er. Und seine Pressekonferenzen sind halt, boah, da denkst du dir, boah, das ist wirklich wenig. Und ich weiß, dass der liebe Kollege Kaiser von der Bild-Zeitung mit Taylor Fritz auch ein One-on-One hatte, letztes Jahr in München nach 15 Minuten.
Ist er zu beneiden gewesen.
Und dann ist er dann zurückgekommen und hat gesagt, boah. Aber ich glaube, der hat einen sehr, sehr understated Humor, wahrscheinlich. Mhm. Aber ist auf der anderen Seite ist es natürlich immer schwierig. Ja? Der Fritz sieht mich dreimal im Jahr. Denkt sich, was bist denn du für ein Kasperl da? Deutschsprachige Presse, was willst du von mir? Wahrscheinlich ist er mit amerikanischen Journalisten, die ihn das ganze Jahr sehen, wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja? Mhm. Ist ja beim Dominik war es ja auch so, dass er mit den österreichischen Journalisten, gut, er hat sich dann so entwickelt, dass er mit denen dann teilweise einen kleinen Strauß ausgefochten hat, je länger die... Aber es ist ja klar, wenn man jemanden kennt, dann ist man anders.
Mhm. Aber ich meine, Jens und Fritz, das passt doch ganz gut.
Das passt fantastisch.
Von der Vornamen
Jens Fritz, Taylor Holber, das wird wunderbar passen.
Ja, das Ding.
Aber ja, also ich habe eher das spielerische Problem. Ja, was das Problem? Ich sehe nicht so richtig, warum er so gut ist. Mhm. Ja, natürlich hat er einen guten Aufschlag, natürlich hat er eine gute Vorhand. Aber warum er jetzt dreimal im letzten Jahr gegen Zverev gewinnen hat können, ist mir ein absolutes Rätsel.
Da hast du in Zverev sicher einen ähnlich Denkenden, der versteht das auch nicht. Ja. Und der weiß auch nicht, warum, sonst hat er es ja gewinnen. Also ich meine, wenn man es so simpel auf den Punkt bringen möchte, weil im Vorfeld musst du sagen, unverlierbar für Zverev. Finde ich auch. Also du hast ja nicht so unrecht, da gewisse Schwachstellen geortet für eine Nummer 4 der Welt, aber die kaschiert er halt ganz gut. Und dann waren es meiner Ansicht nach auch keine unglücklichen Auslosungen. Da diese Schlacht gegen den Tiafoe, wenn ich nicht ganz falsch liege und so weiter. Also dann bist du halt einmal in so einem großen Finale.
Ist eh gut, dass einmal andere Leute im großen Finale sind. Aber er war halt, ich meine, da sieht man halt, der Klassenunterschied zu Sinner ist einfach zu groß. Ja? Den kann er nicht schlagen, so mit dem, was er jetzt kann. Ganz einfach.
Lieber Freund, was hast du mich gefragt? Ist das noch von Relevanz?
Ja, bitte. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Gibt es jemanden, auf den du neugierig bist im Jahr 2025? Kann Männchen oder Weibchen sein?
Auf dich, aber bitte, ja. Ansonsten...
Ich lasse ein bisschen nachleiern.
Ich meine, wenn du sagst Männchen, Weibchen, mein Hund war einmal ein Männchen und ich hätte ihn seiner Männlichkeit nicht beraubt, aber der ist schon so zu mir gekommen.
Ja, aber
gekommen.
Dafür folgt er, wie gesagt.
Aber wie, also der ist völlig, ja.
Geht er ohne Leine neben dir her, das ist
ja
fantastisch.
Ja, immer, den brauchen nur rufen und der kommt. Und also er hat noch gewisse Jagdinstinkte, aber jetzt in letzter Zeit ist er sehr, sehr auf mich und das freut mich total. Er darf nicht bei mir schlafen, er ist ein Untenschläfer und bewacht sozusagen. Aber wenn ein Einbrecher käme, er würde auch dich, wenn du grimmig schaust, abschlecken und nicht für einen Eindringling halten. Ja.
On this note schließen wir die heutige Sendung.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.